Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform. Heute Nachmittag hier im Sender, zur gleichen Zeit, an der gleichen Stelle wie immer, aber immer wieder neue Themen, spannende Themen. Und ich glaube, heute wird das sehr, sehr interessant. Es geht nämlich weitgehend um, ja, ich würde fast sagen, internationale Politik, um Einfluss von Wirtschaftsfaktoren auf Politik. Es geht um Militär, es geht um strategische Themen, es geht eigentlich um ein sehr weitreichendes Feld, hat auch was mit Ressourcen zu tun. Und ich begrüße dazu bei mir den Leiter der Akademie Bergstraße für Ressourcen, Demokratie und Friedensforschung. Also hört sich schon sehr anspruchsvoll an. Und der Leiter ist der Herr Henrik Paulitz. Herr Paulitz, herzlich willkommen hier bei uns bei Radio Free FM.
Ja, schön, dass
Sie
Tag. Da
sind. Und Anlass Ihres Besuchs ist ja, wir schon mal vorweg sagen können, dass Sie im Rahmen der Friedenswochen, die aktuell laufen, heute Abend einen Vortrag halten, genau in diese Richtung, zu diesem Thema. Werden wir gleich noch ein bisschen detaillierter erläutern. Aber ich würde vorschlagen, am Anfang, wie immer in jeder Sendung, machen wir eine kurze Vorstellrunde. Mein Name ist Michael Trost und ich würde sagen, erzählen Sie einfach kurz ein bisschen was über sich, was die Hörer so wissen müssen, wie Ihr Bezug zum Thema ist und auch vielleicht, wie Sie dann zu dem Institut gekommen sind, Leiter geworden sind. Einfach, dass man ein klein bisschen mehr von Ihnen weiß.
Ja, wir haben ja die erschreckende Situation, dass wir in den drei Jahrzehnten seit der deutschen Wiedervereinigung eine schrittweise Umorientierung der deutschen Außenpolitik beobachten müssen, die man skizzieren kann als schrittweise, wenn auch mäßige Militarisierung der deutschen Außenpolitik. Und die verteidigungspolitischen Richtlinien, die den Auftrag für die deutsche Bundeswehr definieren, von 1992, beinhalteten, dass die Bundeswehr den Auftrag bekam, Wirtschaftsinteressen zu vertreten, also Wirtschaftsinteressen mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Und das war eine wesentliche Motivation, ein wesentlicher Hintergrund für die dann Jahre später gegründete Akademie Bergstraße für Ressourcen, Demokratie und Friedensforschung.
Die haben Sie dann gegründet oder wer hat da sich alles beteiligt?
Die habe ich gegründet, richtig, ja. Genau. Es ist eine kleine, unabhängige Forschungseinrichtung, die tatsächlich unabhängig ist und tatsächlich die Möglichkeit hat, von daher eine durchaus unkonventionelle Forschung zu betreiben und vielleicht doch ein etwas anderen Blick auf außenpolitische Fragen zu werfen, als man das gemeinhin sonst wahrnimmt.
Ja, unabhängig bedeutet also auf jeden Fall keiner Partei nahe und Sie sind, was das angeht, auch nicht bestechlich von irgendeiner Seite. Sie forschen, Sie machen und in Bezug auf Ressourcen sind Sie auch nicht abhängig von irgendeiner Seite. Also Sie können frei arbeiten und letztendlich Ihre Forschungstätigkeit machen. Wie viele Mitarbeiter oder wie viele Menschen sind da befasst?
Das ist ein ganz kleiner Betrieb, im Kern ein Einmannbetrieb, aber mit einem Beratungsumfeld von einigen Personen. Mhm. Und genau das gewährleistet eben auch die Möglichkeit, dass wir hier sehr punktgenau und sehr innovativ Forschung betreiben können.
Wie sind Sie dann zu dem Thema oder auch besonders zu dem Interesse gekommen? Haben Sie mal Politik meines Wissens oder Interesse oder irgendwie einfach mal studiert oder in irgendeiner Form sich sonst irgendwie auf der Richtung Politik oder engagiert? Oder wie kam es, dass Sie eben dann besonders auf dieses Thema sich dann eingestellt haben oder damit befasst haben?
Ja gut, ich bin seit meiner Jugend politisch sehr engagiert, war in der Friedensbewegung aktiv und habe dann Biologie und Soziologie studiert und bin im Grunde seit meines Berufslebens politisch, fachpolitisch aktiv. Und von daher sind hier die Grundlagen gelegt, die methodischen Grundlagen auch, um hier Fragestellungen sehr spezifisch nachzugehen.
Die Frage bei so einer Forschungstätigkeit ist natürlich auch, ich meine, das sind Themen, die sehr in, naja, Politik und Verteidigung hineingehen, wo man vielleicht nicht alle Informationen in der Tagespresse nachlesen kann. Es sind viele Dinge, die dann wahrscheinlich auch irgendwo, was Strategie, was Militär oder politische Absichten angeht, irgendwo, ich sag mal, geheim oder eingestuft sind oder irgendwo dann einfach nicht ganz so zugänglich. Wie kann man oder wie geht das überhaupt mit so einer Forschungsarbeit? Oder vielleicht geben Sie uns einfach mal eine Vorstellung, wie man da überhaupt arbeiten kann, wie man Quellen analysieren kann, auf was man zugreifen kann oder wie das so funktioniert.
Ja, also man hat praktisch natürlich nur die Möglichkeit, auf veröffentlichtes Material zurückzugreifen. Das ist völlig klar. Es kommt dann letztendlich darauf an, auf der Basis entsprechender Erfahrungen, mit entsprechendem detektivischen Geschick, sage ich mal, relevante Informationen von weniger relevanten Informationen zu trennen und mit sehr spezifischen Suchen aufgrund von Arbeitshypothesen sehr gezielt bestimmten Fragestellungen nachzugehen, sich also nicht davon treiben zu lassen, was einem präsentiert wird, sondern tatsächlich Fragestellungen zu verfolgen, Hypothesen zu verfolgen. Und die Akademie hat dann methodisch die deskriptive, ökonomisch orientierte Friedens- und Konfliktforschung entwickelt, die im Prinzip besagt, dass man getrennt nach W-Fragen öffentlich zugängliche Materialien auswertet. Also man betrachtet in allererster Linie, was in Kriegen geschieht, unter zunächst mal außer Achtlassung des angeblichen Zwecks eines Krieges und unter hinten anstellen der dritten W-Frage, wer tut hier gerade was im Krieg? Denn die Zweckbestimmung von bestimmten militärischen Maßnahmen ist oftmals sehr strittig und wer hier tatsächlich aktiv ist, möglicherweise auch hinter den Kulissen, ist gar nicht so einfach in der Regel zu beantworten, wie immer angenommen. Allerdings, die Umstände, was in Kriegen passiert, bietet im Grunde ein unendlich großes Reservoir an Informationen. Wenn man sich darauf primär erstmal nur konzentriert, kommt man zu ganz erstaunlichen Erkenntnissen und letztendlich teilweise zu auch einem neuen Weltbild, würde ich sagen. Mhm. Also eine neue Sicht auf die Außenpolitik.
Ja, wahrscheinlich ist aber dann auch wichtig, dass man ein bisschen historisches Wissen, Hintergrundwissen hat, um wahrscheinlich bestimmte Vorgänge einordnen zu können. Ich sage mal gerade ein Beispiel, wenn jetzt das Thema Ukraine, Krim, da gibt es ja auch eine Sicht, eine russische Sicht, eine ukrainische Sicht. Die einen rufen sich auf eine Historie, die man wahrscheinlich auch dann kennen muss. Die anderen sehen die Dinge anders. Und wahrscheinlich ist natürlich da auch sehr wichtig, dass man alle die verschiedenen Betrachtungswinkel oder Blickwinkel auch kennt und sieht. Also ich will sagen, wahrscheinlich ist die Sicht der Dinge nicht immer ganz eindeutig. Ne? Die einen sehen es so und die anderen sehen es so. Oder unter einer gewissen Staatsräson, die anderen unter einer gewissen, was weiß ich, wirtschaftlichen Betrachtungsweise unterschiedliche Schwerpunkte, Gesichtspunkte.
Genau, also Schwerpunkt der Akademie als einer der wesentlichen Ausgangspunkte ist tatsächlich die Betrachtung wirtschaftlicher und auch energiewirtschaftlicher Fragen. Energiewirtschaftlicher Vorgänge in den Ländern, Ressourcenfragen und Ressourcenstreitigkeiten. Und über diesen spezifischen Zugang kommt man zu anderen Ergebnissen, als wenn man einfach sagt, so, ich möchte mich jetzt mit der Ukraine generell beschäftigen. Also was dort nämlich eben sehr stark diskutiert wurde im Zuge der sogenannten Krim-Krise, waren die völkerrechtlichen Aspekte, die dann sehr viel diskutiert und wiedergegeben wurden mit eigentlich stets dem gleichen Ergebnis. Die Betrachtung der energiewirtschaftlichen Hintergründe des Ukraine-Krieges ergab dann allerdings ein vollständig anderes Bild. Und das ist der spannende Punkt, wenn man eben mit bestimmten Arbeitshypothesen an die Dinge herangeht. Und es hat sich im Nachhinein, ich sag mal, bestätigt, denn eine NATO-Analyse kam zu dem gleichen Ergebnis, dass mit der Krim-Krise die Energieautonomiestrategie der Ukraine faktisch vereitelt wurde. Das heißt, man hat den Krieg in der Ukraine begonnen und der Krieg hat im Prinzip zum Ergebnis, dass der Ukraine sehr umfassend ihre Möglichkeiten, eigene Energieressourcen anstelle von Energieimporten zu verwenden, zu nutzen und darauf zurückzugreifen.
Also auch eine Überlegung, wie kann ich das Land wie kann ich verhindern, dass es unabhängig wird, wie kann ich es in irgendeiner Form abhängig halten oder an der Stelle einfach auch schwächen. Das heißt eine strategische, politisch-strategische Überlegung, die auch dahinter steht. Sehr, sehr wahrscheinlich, ja, sehr, sehr viele Aspekte und Punkte, die man da auf die einzelnen Krisenherde der Welt irgendwo setzen kann. Vielleicht so vorweg mal meine Frage, einfach um auch eine gewisse Einschätzung zu haben. Wenn man heute in die Medien guckt, wenn man heute Radio hört, Fernsehen sieht, man sieht ja jeden Tag Krieg im Jemen, Krieg, Ukraine, Krieg im Nahen Osten seit 40 Jahren oder in unentspannte Lage, wo ständig oder ein Konflikt herrscht, Spannungen Indien, Pakistan, Spannungen USA, Korea, Südkorea, Nordkorea. Wo man hinguckt, hat man das Gefühl, irgendwo brennt irgendwo die Welt oder sind Spannungen oder ist die Gefahr, dass es zu Gewalt oder Gewaltausbrüchen kommt, um nicht zu sagen Kriegen, aber zumindest mal zu Konflikten. Man hat das Gefühl, dass die Welt immer instabiler und irgendwo von zusätzlich oder weiteren oder mehr Kriegen überzogen wird. Ich weiß nicht, stimmt dieses Bild oder ist das eine Fragestellung, die auch was mit Medienberichterstattung heute zu tun hat? Wie schätzen Sie generell unsere Welt ein im Vergleich von einer Welt vor 30 Jahren, vor 50 Jahren oder noch weiter zurück?
Ja, also mir persönlich liegen im Grunde keine belastbaren Daten und Fakten dazu vor, ob die Welt friedlicher oder weniger friedlich geworden ist. Gelegentlich wird gesagt, sie sei friedlicher geworden, auch wenn die Fernsehbilder eine andere Sprache sprechen. Dennoch ist festzuhalten, dass im Grunde kontinuierlich in circa 100 Ländern in aller Regel Kriege und Konflikte sich abspielen. Ja. Kriege geführt werden oder Konflikte vorhanden sind, die nicht als nicht auflösbar gelten. Und man kann hier das als eine passive Wahrnehmung so beschreiben. Man kann aber vielleicht auch mal über die Frage nachdenken, dass vielleicht aus der Sicht bestimmter Akteure es eventuell auch erforderlich und oder anders formuliert nützlich sein könnte, dass es kontinuierliche Konflikte gibt, beispielsweise im Nahen Osten, weil dieser Dauerkonflikt im Nahen Osten letztendlich ja auch dafür sorgt, dass dort weniger Öl und Gas auf die Weltmärkte, auf den Weltmarkt kommen, als andernfalls dort gefördert und exportiert werden würde. Also im Prinzip dienen diese Kriege und Konflikte eben auch maßgeblich der Ressourcenkontrolle, also der Begrenzung des Angebots von Erdöl und Erdgas auf dem Markt zum Zwecke der Preisstabilisierung. Hm. Denn würden alle Länder so viel Energie produzieren und exportieren, wie sie gerne würden, dann käme es zum Preisverfall und im Prinzip das Geschäftsmodell mit dem Ferntransport von Energie wäre im Grunde dahin. Hm. Und das ist im Grunde im Kern auch eine der Funktionen, muss man nüchternerweise so sehen, eine der wesentlichen Funktionen von Konflikten und Kriegen.
Also Sie sagen, das Thema Ressourcen, entweder der Kampf um knappe Ressourcen zwischen den einzelnen Beteiligten oder eben auch der Versuch, den anderen davon abzuschneiden oder in einer Form zu schwächen, wie man vorhin gesagt hat, Thema Ukraine, sind auf jeden Fall Motivation oder sind Ziele, die da irgendwo oder auch Überlegungen, die dahinter stecken. Also wesentlicher Faktor Ressourcen. Anderer Faktor natürlich auch gerade, wenn ich in Richtung Nahosten gucke, jetzt mal gerade Richtung Syrien, die Fragestellungen, die weiter zum Beispiel Religionen oder einfach Glaubensrichtung irgendwie mit reinspielen, ist das auch ein Faktor oder würden Sie das unter? Ja,
wenn ich vielleicht an der Stelle doch nochmal einhaken könnte. Also wenn Sie sagen, die knappen Ressourcen, das Erstaunliche auch, was sich als Ergebnis ja gezeigt hat, ist, dass im Grunde sehr viele Länder in den Startlöchern stehen, permanent, und die gerne Energie und Öl und Erdgas produzieren würden. Also das Angebot ist im Grunde unermesslich und selbst in den Öl- und Gas produzierenden Staaten, den klassischen, wie beispielsweise der Irak, er würde gerne sehr viel mehr Öl auf den Weltmarkt werfen, als er im Prinzip durch das ständige, regelmäßige Zurückwerfen durch Kriege faktisch kann und oder durch die OPEC auch abgehalten wird. Also man hat im Prinzip das Problem mit dem Problem zu tun eines Überangebots und mit dem Problem, dass wenn ein Land in die Ressourcenproduktion und in die Exporte einsteigt, dafür im Prinzip andere Länder dafür ihre Produktion zurückfahren müssten. Und das ist die faktische Konkurrenzsituation, die weltweit besteht. Der neue Akteur, der als neuer Erdgasproduzent beispielsweise für Europa auf den Markt tritt, stößt natürlich beispielsweise Russland als Anbieter von Erdgas für Europa zurück. Und genau diese quasi Gefechtslage, diese Konkurrenzsituation führt natürlich zu Problemen, die man, wo man auf dem Verhandlungswege zum Ergebnis kommen kann, wo aber, wie die Welt eben sich dann zeigt, wie in der Realität zu sehen ist, dass eben dann eben auch im Zweifelsfall mit militärischen Mitteln ausgetragen wird, also im Prinzip Konkurrenz zu beseitigen.
Der andere Faktor, den ich gerade eingebracht habe, fragen wollte, ist dann auch nach wie vor oder ist dann wesentlich, man könnte so einen Eindruck haben, auch der Faktor Glauben und Überzeugung, also ob das jetzt dann Christen oder Menschen islamischen Glaubens und da die Schiiten und die Sunniten, die unterschiedlichen Richtungen, die da miteinander sich nicht vertragen, beteiligt sind, ist das dann auch ein wesentlicher Faktor oder sagen Sie, das sind untergeordnete Faktoren, hauptsächlich geht es um wirtschaftliche Interessen und um letztendlich die Ressourcen. Ist das, oder kann man da einfach verschiedene Faktoren in den Topf werfen und sagen, die sind auf gleichem Brisanzlevel, sage ich mal, oder ist wirklich der Faktor Wirtschaft aus Ihrer Sicht der übergeordnete, der wichtigste?
Es zeichnet sich ab, dass es gewisse primäre Kriegsziele gibt, wie beispielsweise die Ressourcenkontrolle oder auch die Begrenzung anderer wirtschaftlicher Überkapazitäten. Die religiösen und ethnischen Differenzen sind primär als ein Instrument zu betrachten, mit dem denen Kriege angezettelt werden können. Das heißt, man kann im Grunde religiöse Differenzen unter anderem nutzen, um Länder zu destabilisieren und im Grunde die Kriegsbereitschaft herbeizuführen.
Ja. Ist es vielleicht eine Möglichkeit oder etwas, was genutzt wird, die Leute einfach aufzuhetzen, sage ich mal, oder einfach auch zu sensibilisieren auf etwas, was sie gut verstehen, wo man sie irgendwie mit erreicht und dann gegen eine andere Gruppe irgendwo ja quasi zu instrumentalisieren. Also quasi der Missbrauch irgendwo eines eigentlich gar nicht ursprünglichen oder ursächlichen Moments, sondern einer quasi benutzten Gegebenheit, ebenfalls in dem Fall, dass die Menschen anderen Glauben sind. Also so vielleicht.
Genau. Ja. Also im Prinzip nutzt man oder intendiert man im Grunde beim Herbeiführen eines Krieges die Spaltung und Polarisierung einer Gesellschaft. Beispielsweise, wenn ein Bürgerkrieg herbeigeführt werden soll, dann sind es probate Mittel im Grunde, Gesellschaften ideologisch, ethnisch, religiös zu spalten und im Grunde teilweise ja auch Ethnien zunächst erstmal wie in Afrika zu definieren von außen, die möglicherweise gar nicht in diese Schubladen ursprünglich reingehörten. Das heißt, man verpasst im Prinzip auch Bevölkerungsgruppen gewisse Etikette und betreibt im Grunde eine öffentliche Kommunikation, dass man immer den bestimmten Gruppen bestimmte Charaktereigenschaften, Attribute zuschreibt und die Gruppen so auf diese Weise gegeneinander aufhetzt.
Eine Frage, die mir natürlich dann auch in den Sinn kommt, das Thema Kommunismus gegen den Kapitalismus. Jahrzehntelang war die Welt quasi in einen Ost- und einen Westblock aufgeteilt. Irgendwann um 1990, ganz wesentlich natürlich in der Zeit von Michail Gorbatschow, ist diese Front oder diese Mauer, die irgendwo zwischen diesen zwei Blöcken war, dann aufgebröckelt. Und dann auch der Ostblock quasi, der so ein Ostblock, auseinandergefallen. Ist dieser Gesellschaftswettbewerb zwischen einem kommunistischen, sozialistisch-kommunistischen System und einem kapitalistischen System auch noch heute in ein Konfliktherd? Oder ist das Thema eigentlich aus Ihrer Sicht gar kein Thema? Oder ist es auch nur ein Vorwand, wo es auch um wirtschaftliche Themen geht? Oder wie bewerten Sie das?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja. Also was zumindest festzuhalten ist, ist, dass dieser Systemkonflikt über Jahrzehnte hinweg viele Kriege in aller Welt zumindest plausibel erscheinen lassen. Also auch hier, wenn man von einer Spaltung und Polarisierung ausgeht, war es eben auch möglich, Länder in die eine oder andere Richtung zu treiben, anzudocken, militärische Lieferungen zu begründen. Also es bot zumindest sehr viele Möglichkeiten, der Weltöffentlichkeit Kriege als plausibel darzustellen. Was jetzt die aktuelle Lage angeht, so ist zumindest sehr erstaunlich, dass man im Grunde eine lange Phase hatte, in den 90er, noch in die 2000er rein, einer sehr engen Zusammenarbeit zwischen dem sogenannten Westen und Russland. Im Übrigen ja auch eine Zusammenarbeit im Sicherheitsrat, wo die Vetomächte ja im Grunde alles blockieren können und auch nicht zuletzt militärische Maßnahmen auf der Basis des Sicherheitsrats ja nur einstimmig, also was die Vetomächte angeht, einstimmig beschlossen werden können. Das heißt, man hat ja faktisch eine enge Kooperation, eine enge sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen dem sogenannten Westen und Russland. Und es ist ein bisschen erstaunlich, dass man vor wenigen Jahren den Ost-West-Konflikt wieder quasi urplötzlich aus dem Hut gezaubert hat, was zumindest viele Fragezeichen aufwirft, ob man da nicht diesen Konflikt haben möchte in der öffentlichen Wahrnehmung, um Kriege plausibel erscheinen zu lassen, möglicherweise auch im ungünstigen Fall eben auch ein Krieg in Europa, weitere Kriege in Europa, dann plausibel erscheinen sollen vor dem Hintergrund dieser Schablone. Von daher ist diese Schablone meines Erachtens sehr diskussionswürdig.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall hat uns lange Jahrzehnte, der Ost-West-Konflikt hauptsächlich beschäftigt. Die Zeit danach, man hat gedacht irgendwo, es bricht jetzt der große Frieden aus. Die Hoffnung war ja auch irgendwo, man braucht kein Militär, man kann auf das alles verzichten und die Welt wird entspannter. Aber eigentlich die Trauererkenntnis ist nicht wirklich passiert. Ne? Also es ist in irgendeiner anderen Form ständig jetzt irgendwo in jeder Ecke oder an vielen Ecken irgendwo sind Konflikte entstanden in dem Bereich der frühen Sowjetunion, Ukraine haben wir gerade angesprochen, Tschetschenien fällt mir da gerade ein. An vielen Stellen sind einfach Instabilitäten entstanden. Also sagen wir mal so, wie schätzen Sie, das ist auch so eine generelle Frage, schätzen Sie das ein? Sind wir als Menschen überhaupt in der Lage, friedlich miteinander umzugehen oder wird uns das gar nie gelingen? Werden wir immer Konflikte haben? Werden wir immer damit irgendwie leben müssen? Sind wir oder sind einfach dann die Interessenslagen von Staaten oder von Souveränen immer gegensätzlich?
Ja, ich finde, es gibt eigentlich eine frappierende Erkenntnis, dass, glaube ich, wir Menschen zum Frieden nicht nur in der Lage sind, sondern strukturell zum Frieden extrem neigen.
Ja.
Im Grunde hat fast jede Gesellschaft dramatische Erfahrungen, Kriegserfahrungen, die über Generationen hinweg fortwirken und in den Bevölkerungen prinzipiell eine unglaubliche Aversion gegen Krieg sehr manifest ist. Und es ist ja nicht so, wie es gerne in Geschichtsbüchern dargestellt wird, dass Kriege ausbrechen, weil die Bevölkerung urplötzlich meint, einen Krieg führen zu wollen oder weil der Kaiser oder der Staatspräsident beleidigt ist oder weil jemand aus dem Fenster gestürzt ist und so weiter und so fort oder Stichwort Brutkastenlüge. All diese sogenannten Kriegsauslöser, die ja so erscheinen, heute passiert irgendwas und zwei Tage später beginnt der Krieg. Das ist ja fern jeder Realität. In Wirklichkeit werden Kriege Monate, wenn nicht jahrelang vorbereitet, sehr gründlich, logistisch vorbereitet. Das sind riesige Unternehmungen, die nicht einfach so ausbrechen können. Es sind also absolut nicht die Menschen sozusagen, die für Kriege letztendlich auch verantwortlich sind oder diese herbeiführen oder herbeisehnen würden, sondern es sind eben schon Apparate, die schlichtweg erforderlich sind, denn anders könnte man Kriege nicht führen. Mhm. Auch ethnische Konflikte in Afrika beispielsweise brechen ja nicht einfach so aus. Sie werden vielfach auch publizistisch, logistisch vorbereitet von langer Hand. Auch der Völkermord in Ruanda beispielsweise, der ja hier wie plötzlich ausgebrochen erschien, das ist alles nicht der Fall. Also wie gesagt, die normale Bevölkerung ist meines Erachtens zum Frieden definitiv in der Lage.
Und es gibt ja auch positive Entwicklungen, wenn wir mal in die Geschichte schauen in Europa, die deutsch-französische Freundschaft, die wir heute haben, die in den 60er Jahren, Charles de Gaulle fällt mir da ein, Konrad Adenauer, von den beiden auch mit initiiert und begründet wurde, lange Jahrzehnte davor, ich gucke ins 19. Jahrhundert, haben sich Deutschland und Frankreich bekriegt. Also hier hat man aber ein positives Beispiel, wie dann über die Jahre sich das dann auch in eine ganz andere Entwicklung verändert hat. Schön, aber wir haben schon 24 Minuten gesprochen. Wir müssen mal zwischendurch eine Musikpause machen. Und ich habe was ausgesucht. Promises heißt die Band. Und der Titel, den wir drin haben, die Nummer 2, You Are To Me, den hören wir jetzt an. Die Plattform bei Radio Free FM heute Nachmittag. Ja, wir sprechen über Sicherheitspolitik im weitesten Sinne. Wir sprechen über Ressourcenkontrolle. Und mein Studiogast ist Henrik Paulitz, der Leiter der Akademie Bergstraße für Ressourcen, Demokratie und Friedensforschung. Ja, wir haben gerade schon über ein paar Grundfragen der Bewertung der Ist-Situation besprochen. Vielleicht bei dem Thema, was wir gerade gesprochen haben, noch so meine Frage, Herr Paulitz, was sind eigentlich aus Ihrer Sicht denn die großen Global Player, die in Bezug auf Krieg und Frieden in der Welt einen Einfluss haben, die wesentlich wahrscheinlich auch Wirtschaftsfaktoren sind? Wer sind so Ihrer Ansicht nach die wesentlichen, ich vermute mal USA, China, Russland, Europa, Fragezeichen, wen würden Sie so als die Hauptakteure, die dann an der Stelle auch irgendwo am meisten bewegen oder am meisten irgendwo Einfluss haben oder am meisten Wirtschaftsmacht, die wiederum dann zu tun hat mit militärischen, strategischen Überlegungen?
Ja, das ist ja eine der schwierigsten Fragen überhaupt. Also ich hatte ja eingangs erwähnt, dass sich die Akademie Bergstraße sehr zurückhält, definieren zu wollen, welche Akteure welche Rolle exakt spielen, da, wie Sie ja auch eingangs meinten, sehr vieles im Verborgenen stattfindet. Also für die Öffentlichkeit ist es tatsächlich extrem schwierig, zu sagen, dieser oder jener Akteur tut dies oder jenes oder ist für dieses oder jenes verantwortlich, weil sehr stark hinter den Kulissen eben auch, Akteure vorgeschickt werden, die dann öffentlich sichtbar sind, und hinter den Kulissen können es ganz andere sein, die eigentlich maßgebliche Entscheidungen oder Vorentscheidungen treffen. Das ist alles nicht so einfach zu sagen. Was jedenfalls feststellbar ist, ist, dass um ein Beispiel zu nennen, ein Think Tank mit Sitz in London, das Royal Institute of International Affairs, auch kurz Chatham House genannt, zu denjenigen gehört, die die Kommunikation zwischen dem Geflecht der transnationalen Konzerne, die weltweit sehr intensiv miteinander verflochten sind, und einer etablierten Studie zufolge 80% der Weltwirtschaft mehr oder minder kontrollieren. Und dieser Think Tank Chatham House ist im Grunde ein Stück weit für den Transfer, für die Abstimmung zwischen dieser Welt der Wirtschaft und der Politik zuständig. Es gibt sehr viele Formate, wo sich immer wieder ähnliche Akteure treffen, aus Politik, aus Wirtschaft und so weiter und so fort, in denen, wo Gespräche geführt werden, Gespräche hinter den Kulissen geführt werden und wo aufgrund von verschiedenen Hinweisen und teilweise Veröffentlichungen sich abzeichnet, dass dort Vorkriegsentscheidungen getroffen werden.
Ja, also jedenfalls, das Ganze ist nicht so leicht zu durchschauen, und mit Stellvertretern meinen Sie auch gegebenenfalls Stellvertreterkriege, wie zum Beispiel irgendwo, dass sich damals Ost-West in Korea irgendwo gegenüber indirekt immer gestanden haben, die einen haben den Norden, die anderen den Süden unterstützt. Meinen Sie auch so in der Richtung, oder?
Mit dem Begriff des Stellvertreterkrieges tue ich mich persönlich ein bisschen schwer. Ja. Steht für mich auf dem Prüfstand. Es suggeriert ja, dass hier stellvertretend für konkurrierende Mächte Krieg geführt wird. Und wie vorhin erwähnt, gibt es auch durchaus eine sehr intensive und enge Kooperation im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen seitens der Vetomächte. Der Sicherheitsrat ist ja dazu befugt, Kriege zu beginnen, auszulösen und Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen anzuhalten, diese Kriege zu führen. Und dieser ganze Mechanismus setzt voraus, dass alle Vetomächte letztendlich den betreffenden Krieg dann auch beschließen. Es gibt beispielsweise auch vor dem Syrienkrieg im September 2015 eine Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der UNO-Vollversammlung, in der er eine sehr breite Antiterrorkoalition im Nahen Osten vorschlägt. Also auch hier der Vorstoß des russischen Präsidenten in einer sehr breit aufgestellten Allianz, Krieg im Nahen Osten zu führen. Und betrachtet man den Syrienkrieg sehr konkret, sieht man ja, dass da westliche und russische, östliche Militärkräfte letztendlich parallel einen Krieg führen, unter dem doch sehr maßgeblich die Zivilbevölkerung in erster Linie zu leiden hat.
Also auch ein gewisser Stellvertreterkonflikt irgendwo auch um Ressourcen letztendlich? Oder was wären zum Beispiel ganz konkret in Syrien aus Ihrer Sicht hier so, ist es auch eine Ölfrage? Ist es auch eine strategische Frage, Zugang irgendwo zu irgendwelchen geostrategischen Punkten oder?
Also welche Faktoren jeweils dominieren, ist natürlich immer schwierig zu beantworten, aber es gibt definitiv diese Aspekte im Syrienkrieg, und zwar sollte Syrien sich zu einer Energiedrehscheibe entwickeln für Erdgaslieferungen nach Europa, was zweifellos natürlich in Konkurrenz zu Erdgaslieferungen aus Russland gestanden hätte. Es gab Planungen, es gab ein Abkommen für den Bau einer Pipeline aus dem Persischen Golf über Iran und Irak und Syrien eben, um Erdgas nach Europa zu liefern. Und das Land selbst wollte auch eigene Öl- und Erdgasreserven stärker nutzen. Und alle diese energiewirtschaftlichen Pläne dieses Landes sind durch den Krieg faktisch vereitelt worden, sodass man zumindest die Frage aufwerfen kann, ob nicht Zweck des Krieges unter anderem eben genau das Zerschlagen dieser energiewirtschaftlichen Pläne gewesen sein könnte.
Okay. Ein Faktor, ein Punkt, der mich interessieren würde, Europa. Europa, wir haben seit 1945 in Europa, jetzt mal vom Jugoslawien-Konflikt Ende der 80er Jahre abgesehen, relative Stabilität und Ruhe. Wir sind Gott sei Dank in einem Bereich, in einer Welt, wo die Welt momentan relativ friedlich ist. Drumherum gibt es dann die Stellen und Orte, wo das eher nicht der Fall ist. Faktor Europa, ist es eine Selbstverständlichkeit? Sind wir an der Stelle alle so viel entspannter? Haben wir alle dazugelernt? Oder was macht den Faktor aus, dass wir in Europa glücklicherweise jetzt eine Stabilität seit 1945 haben, eigentlich keine Konflikte sind? Gibt es hier irgendwo oder gibt es keine wirtschaftlichen Interessen an Europa? Sind wir zu unbedeutend möglicherweise? Oder wie bewerten Sie das?
Wir haben Jahrzehnte der Stabilität hinter uns. Was sehr schwierig ist, ist, dass im Umfeld des Auswärtigen Amts seit Jahren eine Debatte geführt wird, die darauf abzielt, diese Situation sehr konkret zu verändern. Es gibt internationale Erwartungen an Deutschland, an die deutsche Außenpolitik. Deutschland solle als führende Ordnungs- und Kriegsmacht aktiv werden, und zwar in den Regionen Afrika, Nahost und eben auch in Europa. Womit sich im Prinzip eben andeutet, und das geht aus dieser gesamten Debatte hervor, die sehr intensiv geführt wurde und zum Teil öffentlich nachlesbar ist, dass Europa in Zukunft auch in den Blick geraten dürfte, sodass es ist sogar von der potenziellen Destabilisierung Europas die Rede, von der Spaltung Europas. Das heißt, das sind ja Synonyme dafür für eine potenzielle Heranführung an einen Krieg oder an Kriege in Europa. Und Deutschland soll, wie gesagt, vor diesem Hintergrund militärisch aufrüsten. Sehr viel Geld, sehr, sehr viel Geld. Es wird gesagt, es werde enorm teuer. Sehr viel Geld in Rüstung investieren, in die Aufrüstung hierzulande, aber über den Europäischen Verteidigungsfonds auch in die Aufrüstung anderer europäischer Staaten. Das heißt, das, was sich hier zusammenbraut, wirkt nach einer potenziellen Vorkriegsphase.
Was Sie gerade sagen, Sie fokussieren sehr stark auf Deutschland. Nun ist natürlich in Deutschland oder Deutschland ja sehr eng verwoben in der NATO, in der EU und eigentlich ja nur einer unter 27, natürlich wirtschaftlich ein sehr starker. Wie schätzen Sie denn das ein? Sind wir in Europa, oder beziehungsweise müssten wir eigentlich als ein Europa-Entity heute betrachtet werden, oder sind wir als Deutschland nach wie vor im Wesentlichen auch irgendwo agierender Keyplayer, oder wie stark, mein Eindruck ist, dass wir politisch ja sehr stark in Europa eingebettet und verwoben sind und eigentlich ohne, dass wir uns mit den europäischen Partnern, mit den Franzosen auch wirtschaftlich vor allem natürlich und politisch ja gar nicht irgendwie alleine bewegen können, weil Sie jetzt auch eben sehr stark auf deutsche Außenpolitik ansprechen. Ich würde sagen, diese Verwebung sehen Sie eher nicht oder wie schätzen Sie das ein? Weil mein Gefühl ist, dass wir einfach auch eine sehr stark europäisch inzwischen funktionierende Einheit sind, wo wir nur einer unter vielen eigentlich sind und selber eigentlich gar nicht die Aktionen oder die gar nicht bestimmen oder gar nicht die Stärke haben in irgendeiner Form als hegemonial, wie sagt man, Macht irgendwo aufzutreten, ja, oder?
Ja, das kann ich vollständig bestätigen. Also die Bundesrepublik ist extrem eingebunden in die europäischen Systeme, in die NATO und so weiter und ist alles andere als ein voranpreschender Akteur. Die deutsche Außenpolitik wird sogar traditionell charakterisiert mit dem Begriff der militärischen Zurückhaltung. Also es gibt über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg das Bestreben, sich aus Kriegen möglichst herauszuhalten. Und wenn sich die Bundesregierung nicht heraushalten kann, aufgrund des Drucks von außen, dann ist das Bemühen da, hier Afghanistan, sich möglichst zumindest auch aus harten Kampfhandlungen herauszuhalten. Und genau dieser Punkt wurde jetzt in den letzten Jahren in der angedeuteten Diskussion im Umfeld des Auswärtigen Amts von internationaler Seite vehement kritisiert. Es wurde die Enthaltung Deutschlands im Sicherheitsrat vor der Bombardierung Libyens scharf kritisiert. Es wird Deutschland permanent vorgeworfen, hier eben die Bombardierung und damit ja auch massive Destabilisierung, Zerschlagung im Prinzip des Staates Libyen nicht protegiert zu haben. Das ist einer der massiven Vorwürfe. Es wird ganz enorm Druck ausgeübt auf die Bundesregierung. Deutschland solle, ich würde sagen, als äußere Fassade eine Führungsmacht werden. Aber wie Sie sagen, es ist ja nur eine Fassade. Es ist, man baut hier einen Popanz auf. Und in Wirklichkeit ist im Grunde die Erwartung, dass sehr stark seitens der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eben eine Aufrüstung in Europa bezahlt werden soll. Und dass Deutschland führend in Europa quasi das führende Gesicht darstellen soll, was natürlich insbesondere vor dem Hintergrund unserer Geschichte extrem gefährlich ist.
Was mir natürlich einfällt, wo natürlich auch bestimmte Leute gesagt haben, es geht so nicht, aber andererseits viele und die meisten Deutschen noch zugestimmt haben, Irakkrieg damals, als der Präsident Bush nach Irak einmarschiert ist. Gerhard Schröder hat damals gesagt, nicht mit uns, Joschka Fischer auch nicht. Das heißt, die Deutschen haben damals klar gesagt, wir machen nicht mit, haben sich damals natürlich dann mit den Amerikanern quasi, gab es Dissonanzen. Plötzlich haben die Amerikaner dann andere Staaten in Europa wie die Polen und andere, die dann gesagt haben, sie machen oder beziehungsweise auf diese Gesetze, die neue europäischen Mächte und Deutschland war dann hinten raus. Sind es aus Ihrer Sicht gerade die, also USA zum Beispiel auch, die heute dann, klar, Trump, wenn man heute so die Medien fordert von den Europäischen mehr finanzielle Beteiligung an der NATO. Meinen Sie konkret dann auch zum Beispiel Trump oder dann das frühe Bush, die Bush-Administration, die an der Stelle dann Druck ausübt, also aus der Richtung, oder?
Die Problematik besteht darin, dass die USA, wie es dann bezeichnet wird, kriegsmüde sei. Letztendlich auch ökonomisch überlastet aufgrund der jahrzehntelangen Kriege, die ja jede Menge Geld kosten. Das hat wirtschaftliche Folgen im eigenen Land. Ähnlich wird gesagt, Großbritannien sei kriegsmüde. Und jetzt entstand die Forderung vor vielen Jahren, dass Deutschland und Europa sehr viel stärker eben vergleichbar zu den USA Weltpolizist spielen soll, als militärische Ordnungsmacht in gewissen Weltregionen auftreten soll. Es geht im Grunde genommen um eine globale Arbeitsteilung. Die USA sollen vornehmlich für die Region Asien-Pazifik zuständig sein, während Deutschland und Europa für die Regionen Afrika, Nahost und eben Europa selbst als militärische Ordnungsmächte auftreten sollen.
Wobei der Begriff,
Und hier wird die Politik eben massiv hineingedrängt, von dem vorhin erwähnten Chatham House, diesem Londoner Think Tank, hinter dem Ölmultis, Banken und so weiter stehen, kommen sehr klar die Erwartungen, Deutschland müsse das tun und es wird knallhart gesagt, Deutschland, die deutsche Politik habe keine Wahl und die deutsche Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung sei klar zu machen, sie habe keine Wahl. Sie müsse diesen internationalen Verpflichtungen in militärischen Sinne nachkommen und können sich hier nicht weiter wegducken. Das heißt, das kollidiert natürlich mit allen demokratischen Vorstellungen.
Ja, die Fragestellung ist natürlich, ich weiß es nicht genau, wie da die Zahlen sind, aber natürlich die NATO ist ja, besteht ja aus zahlreichen Bündnispartnern. Ich weiß nicht, im Vergleich zu anderen Ländern. Klar, so denke ich, dass die USA die wesentlichen Lasten in der NATO tragen. Und Trump will jetzt eben eine Beteiligung auch anderer Länder gestärkt oder eben bestärkt haben, die Europäer und ich glaube aber Engländer und ja, vor allem auch die Engländer sind wahrscheinlich die schon mehr einbringen. Also ich würde sagen, vermutlich in der Historie auf unserer geschichtlichen Situation waren wir da sehr lange ein bisschen außen vor, hat man gesagt, die Deutschen nicht. Und mit der Wiedervereinigung und auch dem größer gewordenen Deutschland und auch der Souveränität, das heißt nicht mehr der starken Aufsicht durch die vier Mächte, die quasi uns lange Jahre irgendwo ja immer ein bisschen, ich sag mal, beaufsichtigt hatten, ist das entfallen. Also diese einerseits Wiedervereinigung, die Stärkung, die wirtschaftliche Stärke und das Ansinnen, dass die anderen sich mehr beteiligen müssen, sind das irgendwo auch die Momente, die dazu führen, dass man jetzt eben mehr von uns einfordert, oder?
Meine Vermutung ist, also wie Sie skizzieren, hat man sozusagen die Bundesrepublik jahrzehntelang nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde ein Stück außen vor gelassen und diese Erwartungen eben nicht so scharf formuliert und nicht herangetragen. Das hat sich eben geändert, vermutlich aufgrund des Umstandes, dass, wie angedeutet, die ökonomische Situation in den USA sich verändert hat, in Großbritannien, während Deutschland sowohl wirtschaftlich vergleichsweise stabil dasteht, als auch nicht wie die USA in großen Teilen der Welt quasi als Hassobjekt dasteht, sondern im Grunde mit einer weißen Weste, einer relativ sauberen weißen Weste auftreten kann als relativ glaubwürdiger Akteur, so wird es bezeichnet, und die andere Möglichkeiten mittlerweile hätte als die USA, die ein Stück weit als verbrannt gelten. Und das sind Hintergründe, so wie es diskutiert wird, weswegen Deutschland eben hier ins Spiel gebracht wird.
Ja, ich denke, spannendes Thema auf jeden Fall, aber wir machen noch mal eine kurze Musikpause. Ich habe noch mal eine CD, noch mal einen Titel drin liegen. Und zwar die Band heißt, Moment, so ein Paper drauf, kann man hier nicht lesen. Die Band heißt Reno, heißen die? Ja, das Album ist zu schön, um wahr zu sein. Und der Titel, den ich drin liegen habe, die Nummer 2, heißt, oh, zufällig, der heißt sogar Deutschland. Habe ich jetzt zufällig gewählt, aber wir spielen den Titel. Also, in circa 3 Minuten hören wir uns. Radio Free FM in der Plattform, ich ziehe den Titel raus. Zum einen, haben wir ein bisschen Zeit. Mangeln, sage ich mal, zum anderen fand ich jetzt auch nicht so gerade den Hit. Na gut, also wir sind auf jeden Fall zurück hier bei der Plattform mit dem Thema, ja, eigentlich geht es um Frieden, um Friedensforschung, um Ressourcen geht es, um letztendlich Akademie, Bergstraße für Ressourcen, Demokratie und Friedensforschung. Und mein Studiogast ist der Herr Henrik Paulitz. So, jetzt haben wir schon gerade über das Ansinnen gesprochen verschiedener anderer Nationen. Deutschland möge sich mehr beteiligen, Deutschland möge mehr zum Beispiel einbringen, auch militärisch. Deutschland möge sich mehr auch politisch in der Welt engagieren. Bei dem Punkt waren wir gerade, Herr Paulitz, da ist so die Frage, was mir natürlich auch einfällt, wenn ich den Aspekt Deutschland möge sich mehr einbringen höre. Auf der anderen Seite haben wir in der Presse, gerade beim Militär, bei uns hapert es an allen Ecken und Enden. Wir kriegen die Soldaten nicht transportiert, weil unsere Flugzeuge liegen bleiben. Von zig Hubschraubern ist kaum einer einsatzfähig. Bei anderen gepanzerten Fahrzeugen sieht es nicht viel besser aus. Von ich weiß nicht wie vielen Eurofightern, die wir haben, sind auch nur wenige funktionstauglich. Ich weiß gar nicht, militärisch gesehen sind wir eigentlich kommen wir eigentlich ziemlich auf dem Zahnfleisch her. Muss man, wenn die Medien oder die Berichterstattung stimmt. Insofern die Fragestellung, sind wir eigentlich überhaupt in der Lage, gegebenenfalls Anforderungen zu entsprechen, oder sind wir nicht eigentlich momentan weitgehend eigentlich demilitarisiert, weil wir gar nicht an der Stelle die Ausstattung, die Ausrüstung haben oder sie nicht funktioniert? Oder wie sehen Sie das eigentlich?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Es ist ja für uns als Öffentlichkeit im Grunde nicht zu überprüfen, ob jetzt diese Panzer tatsächlich nicht fahren und diese Hubschrauber tatsächlich nicht fliegen. Das mag sein. Was zumindest dafür spricht, dass die Bundeswehr für echte Kampfeinsätze nicht besonders gut ausgerüstet sein könnte, Das ist die Aussage des Politologen Stefan Bierling, der geschrieben hat in seinem Buch Vormacht wider Willen. Damit meint er die Bundesrepublik, die eine Vormacht, also es gegen den eigenen Willen jetzt gedrängt werden würde, militärisch stärker aktiv zu werden. Die Parlament und Regierung hätten wenig getan, um die Bundeswehr materiell und strukturell auf echte Kampfeinsätze vorzubereiten. Das heißt, es sei im Prinzip eine bewusste Politik gewesen, im Sinne einer militärischen Zurückhaltung eben gar nicht in solche harten Kriegseinsätze hineingezogen werden zu können. Mhm. Und genau das soll sich jetzt aufgrund internationalen Drucks ändern. Es wird seitens von Chatham House, dem Direktor, gesagt, weltweit stünden Regierungen unter Druck, widerwillen stärker militärisch aktiv, eine aggressivere Außenpolitik zu machen, so eben auch die Bundesrepublik. Mhm. Und die Erwartung ist eben, interessanterweise, was öffentlich oft kommuniziert wird, 2% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung zu investieren. Es wird aber Wert darauf gelegt, dass von diesen 2% wiederum 20% in eine echte, harte Rüstung fließen sollen. Mhm. Und man will die Bundeswehr, die Bundesrepublik nicht quasi es weiterhin durchgehen lassen, dass sie die Bundeswehr nicht für echte harte Kriegseinsätze ausrüstet. Und genau das ist die Gefahr. Damit ist jetzt zu rechnen in den kommenden Jahren. Gesichert ist es nicht, aber es ist zu befürchten, dass man die Bundeswehr richtig kriegsbereit machen wird.
Wobei nach meiner Kenntnis der investive Haushalt der Bundeswehr ist seit 1990, glaube ich, immer gesunken. Oder ist der jetzt wieder erhöht worden? Also meines Wissens sind die Ausgaben relativ oder sehr gering eigentlich in Deutschland. Oder wie sind aktuell da die Entwicklung?
Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ja. Also die Erwartung ist jedenfalls, dass die Ausgaben massiv gesteigert werden. Mhm. Und wie gesagt, über den Europäischen Verteidigungsfonds sollen eben auch über das Vehikel Europa andere Staaten ausgerüstet werden. Mhm. Also man wird dort massiv Geld reinbuttern wollen. Es wird gesagt, es würde enorm teuer werden.
Mhm. Aber im Augenblick ist, wie gesagt, so mein Kenntnisstand, dass also, wie gesagt, der Anspruch, militärisch oder auch Präsenz um zu zeigen und die Realität weit, weit auseinanderklafft und auch der investive Haushalt nach meiner Kenntnis so weit heruntergefahren wurde, dass es ja nach wie vor hinten und vorne nicht hinlangt. Also insofern ist zwischen dem Anspruch, der vielleicht irgendwo auf einer Seite artikuliert wird und einer Realität ein ganz großer Unterschied. Im Gegenteil, wenn ich mitbekomme, dass Soldaten noch nicht mal mehr die notwendige Sicherheitsausrüstung bekommen, Splitterschutzwesten und so weiter und so fort, und das sind ja wirklich Basics, sage ich mal, dann ist mir eher Angst um die Soldaten, die im Ausland derzeit da sein müssen und nicht mal um die eigenen.
Ja, ich meine, da mag natürlich auch viel Propaganda im Spiel sein. Das kann man, wie gesagt, alles nicht so ganz so einfach beurteilen. Man muss auch nicht jede Verlautbarung immer für bare Münze nehmen. Es gibt eine interessante Aussage eines der führenden Konfliktforscher der Bundesrepublik, der im Übrigen auch einer der wesentlichen außenpolitischen Berater der Bundesregierung ist, Professor Herfried Münkler, der sagt, es gäbe eine Diskrepanz zwischen der öffentlichen Darstellung der Außenpolitik und der Realität. Also mit anderen Worten vereinfacht gesagt, sagt einer der führenden Berater der Bundesregierung, dass die Öffentlichkeit mehr oder minder belogen wird über die tatsächliche Ausrichtung der Außenpolitik, sodass man eben nicht unbedingt alles immer für bare Münze nehmen muss, was so gesagt wird.
Wobei Sie sagen, zum Außenpolitik, das ist natürlich wiederum das Ressort Verteidigung eigentlich. Gut, Außenpolitik, Verteidigungspolitik greift sehr weit natürlich
das
ineinander.
Das geht alles Hand
und,
in Hand.
Insofern ist es natürlich etwas, was schon irgendwo, ja, sagen wir mal, in eine gewisse Richtung geht, aber also vom Gefühl, jetzt meinem subjektiven Gefühl, haben wir, was Außenpolitik angeht, auch von den Politikern, die in den letzten Jahren dran waren, Steinmeier zum Beispiel, eine sehr sorgfältige und sehr abwägende und auf Ausgleich irgendwie vermittelnde Rolle erlebt. Heiko Maas oder dazwischen auch jetzt eben Sigmar Gabriel, glaube ich, ähnlich. Also so mein persönliches Gefühl wäre jetzt, dass zumindest diejenigen, die vorne im Amt dran stehen, eigentlich nicht in irgendeine Form einer, sagen wir mal, betonten oder aggressiveren Außenpolitik tendieren. Täuscht das? Oder wie schätzen Sie das ein?
Ich muss mich jetzt vermutlich ein Stück weit wiederholen. Also man hat im Prinzip, es heißt ja, altbekannte menschliche Weisheit, an ihren Taten sollte sie erkennen. Also ohne Zweifel hat man eine sehr moderate Kommunikation, auf der anderen Seite eine aggressivere Kommunikation oder aggressivere Ankündigungen, aber das sind ja alles nur Worte. Mhm. Daneben gibt es die Taten, die Realität. Die ist bezogen auf die Vergangenheit zu beschreiben, dass eine militärische Zurückhaltung praktiziert wurde. Für die Zukunft wird ein anderer Weg angekündigt. Aber ob der dann wiederum eintrifft oder ob man bei dem Kurs der militärischen Zurückhaltung näherungsweise bleibt, was zu hoffen wäre, die Möglichkeit besteht immerhin. Und es ist der schwierige Umstand wiederum, dass es ja nicht nur um die Ankündigungen und Worte von hiesigen Politikern geht, sondern dass es sich um ein globale Abstimmungsprozesse handelt, wo sehr viele Akteure mitspielen, die einen massiven Druck ja ausüben auf die hiesige Politik. Das heißt, wir haben es mit einer Politik zu tun, die massiv unter Druck handelt. Und so ist auch nicht eins zu eins so quasi das, was Politiker sagen, unbedingt der eigene Wille. In dieser gesamten schwierigen, sehr komplexen Gemengelage der Frage, wer trifft hier eigentlich die Entscheidung für was jeweils konkret, kann man nur feststellen, es bleibt abzuwarten, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden. Es ist sehr Schlimmes zu befürchten. Es wird darauf ankommen, dass die Friedensbewegung in Deutschland, aber auch die Parteien in Deutschland mit sehr viel intelligenten Schachzügen dafür sorgen, dass die Sache gemäßigt bleibt.
So, jetzt müssen wir natürlich auf den Punkt kommen. Heute Abend, Sie sind ja heute Abend, beziehungsweise auch heute in der Plattform, weil Sie heute einen Vortrag halten. Sie referieren heute im Rahmen der Friedenswochen. Vielleicht sagen Sie mal kurz das Thema und dann erläutern wir noch kurz, um was es da auch geht.
Ja, das Thema heute Abend, der Titel lautet Kriegsmacht Deutschland? Fragezeichen. Es werden Fragen erörtert, inwieweit Deutschland eben als militärische Ordnungsmacht global agieren wird. Es geht weiterhin um das NATO-Logistikkommando in Ulm, das hier aufgebaut werden soll. Wir sind ja hier in Ulm heute Abend um 20 Uhr in der Volkshochschule. Und es wird uns auch die Frage dort bewegen, geht es tatsächlich bei diesem Logistikzentrum hier in Ulm um eine mögliche Konfrontation mit Russland? Oder ist das auch das möglicherweise etwas die Fassade für die Öffentlichkeit? Und wäre es nicht sinnvoll, hier genauer hinzuschauen? Denn es geht unter Umständen, wenn man den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ernst nimmt und seine Aussage, dass das Kriegsszenario möglicherweise auch ein Angriff des Islamischen Staats auf Europa sein könnte.
Das heißt, um das vielleicht auch nochmal zu betonen, Sie sagen nicht, dass die NATO oder wir als Kriegsverursacher oder als Krieg anstreben, sondern es geht schon um Verteidigung, wir werden bedroht. Oder sehen Sie auch, dass wir als Westen in irgendeiner Form Krieg vorbereiten? Nee, eher nicht, oder? Oder sehen wir uns oder als NATO Gefahren gegenüber, auf die wir uns vorbereiten müssen oder wie genau?
Ich finde den Begriff, der Begriff des Wir ist schwierig. Er ist eigentlich auch unverschämt, würde ich mal sagen, weil die Bevölkerung letztendlich immer in Haftung genommen wird für Kriegsentscheidungen, die sie in keiner Weise befürwortet. Der Umstand ist ja in aller Regel, dass in Kriegen Diktatoren, Präsidenten und so weiter formal betrachtet Kriege anzetteln, aber anschließend bekommt es sozusagen die Zivilbevölkerung, die dafür gar nichts kann, im Sinne eines Wir die Folgen zu spüren.
Ja. Wie so insgesamt, wir haben noch 40 Sekunden. Sie zeichnen ein bisschen ein düsteres Bild der Zukunft oder ist es eher nicht so, wie es jetzt vielleicht rüberkommt oder wie schätzen Sie das ein?
Wir haben, was die Ankündigung angeht, es mit einer extrem schwierigen Situation tatsächlich zu tun. Da kann man überhaupt nicht drum rumreden. Und es gibt hier auch tatsächlich keine einfachen Antworten. Mhm. Es kommt darauf an, dass kluge Köpfe aus der gesamten Gesellschaft, aus allen Bereichen der Gesellschaft hier versuchen, den Frieden zu bewahren.
Mehr heute in Ihrem Vortrag heute Abend. Sagen wir es nochmal, wo und wie, wann es losgeht?
20 Uhr, Volkshochschule Ulm.
Herr Paul, jetzt ist schon schnell durch. Die Zeit ging so schnell zum Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns waren und wünsche Ihnen dann einen spannenden Vortrag heute Abend. Das war die Plattform für heute Nachmittag. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und sage Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.